verhehlen, dass ich auf den heutigen Abend in besonderer Weise gespannt bin. David Eisermann ist hier. Ich weiß nicht, ob ich ihn vorstellen. Das ist David Eisermann, meine Damen und Herren. Vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht auch nicht. Er gibt mir heute die Ehre, in meiner Buchhandlung etwas zu machen. Ich weiß gar nicht, was er machen wird. Ich bin also ähnlich gespannt wie Sie. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Sonst habe ich ja immer, weiß ich ja immer ganz genau oder ziemlich genau, was da auf mich zukommt. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass das, was er macht, von besonderer Güte ist. Und ich muss Ihnen jetzt noch zwei Sachen ganz schnell sagen. Ich bin Düsseldorfer, nehmen Sie es mir nicht übel, es ist so. Ich bin Düsseldorfer und ich habe 2004 hier die Buchhandlung gegründet. Und ich habe jetzt mal überlegt, wen von den Bonner Köpfen ich vorher schon in irgendeiner Weise kannte. Da gibt es einen Bonner Kopf, jetzt abgesehen von Beda Allemann und Oellers. Beda Allemann habe ich hier auch mal erlebt, kann ich euch mal sehen, aber das ist was anderes, aber ganz kurz. Es gibt einen Menschen, den ich bestimmt 15 Jahre immer wieder erlebt habe, und das ist Burkhard Müller. Burkhard Müller, der ehemalige Superintendent, Pfarrer in der evangelischen Kirche in Endenich, der die für mein Dafürhalten vielleicht musikalischste Kirche in ganz Deutschland gemacht hat. Sein Sohn ist dieser großartige Pianist, Fabian Müller. Ich habe mal ein Streichquartett zusammengestellt, die 7 letzten Worte des Erlösers am Kreuz, und habe Burkhard Müller gefragt, ob er vielleicht den Text dann komplett spricht, hat er gemacht. Und ich habe immer wieder seine Morgenandachten gehört. Und ich war ganz begeistert und der Tag war dann ganz beschwingt. Und dann gibt es noch einen. Dass er ein Bonner Kopf ist, habe ich erst später erfahren. Und das ist Herr Eisermann. Ich habe bestimmt über 20 Jahre Herrn Eisermann im Radio erlebt. Und ich war neidisch. Wissen Sie, warum, meine Damen und Herren, ich neidisch war? Ich habe gedacht, das kannst du nie. Das wirst du nie können, was der kann. Ich habe von ihm so viel gelernt. Die Weise, wie er mir Literatur nahegebracht hat, in diesen kurzen Statements und Gesprächen im WDR-Morgenmagazin, das war immer ein ganz großer Genuss für mich. Und das habe ich über 20 Jahre, mit Sicherheit über 20 Jahre erlebt. Und dafür danke ich ihm. Und stellen Sie sich mal vor, welch eine Ehre, dass dieser Mann, der mir da so sehr viel auch bedeutet hat und der mich auch wirklich beeinflusst hat, ich habe ganz viel von ihm gelernt, dass der jetzt hier in meiner Buchhandlung sitzt, mir die Freude macht, etwas von sich zu geben, wo ich gar nicht weiß, was er von sich geben wird. Ich bin gespannt. Herr Eisermann, ich freue mich, dass Sie da sind.
Lieber Herr Böttger, vielen Dank für diese unglaublich herzlichen Worte. Ich kann das insofern zurückgeben, als mich ein Gast aus meinem Fach, ich komme ja aus den, erkläre ich gleich noch, fachlich komme ich gar nicht, also ursprünglich komme ich aus den Literaturwissenschaften, und in unserem Feld ein großer Star zu werden, Stargelehrter, ist gar nicht so üblich, aber einer der großen Stars in unserer Branche sozusagen ist eben Gumbrecht gewesen, und Herr Gumbrecht war hier zu Gast und ist auch jetzt bei Gunnar Sohn auf dem YouTube-Kanal zu hören. Eine tolle Wendung, wie ich finde. Er berät auch, wie ich höre, unser Rektorat an der Universität. Und Herr Gumbrecht fragte mich mal vor Jahren am Telefon, haben Sie eigentlich einen Verein? Und da hätte ich wahrscheinlich sowas sagen müssen wie Schalke 04 also meine Schwiegermutter war großer Fan von Schalke 04. Aber ich würde heute im Rückblick würde ich eigentlich sagen, Buchhandlung Böttger. Das ist mein Verein. Sie waren mit Ihrer Buchhandlung für mich in vieler Hinsicht eine Sensation, und wir sind auch gleich ins Gespräch gekommen. Ich habe mich damals mit der Radiopropaganda im Zweiten Weltkrieg beschäftigt und damit, dass über diesen kuriosen Weg die an sich nicht wohlgelittene amerikanische Unterhaltungsmusik, Swing und Jazz Eingang in das deutsche Radio gefunden hat, in die Auslandsprogramme. Und so kamen wir ins Gespräch, entstanden hier. Und die Entdeckung war eben auch so, ich habe sie wenige Meter von meinem Büro gefunden, denn ich war mit meinem wunderbaren Sozius und langjährigen Partner Florian Steinbiss, war ich hier in genau dieser Straße, war ich beheimatet, und von dem Büro bin ich immer dann los ins Funkhaus nach Köln oder nach Dortmund oder eben ins Heinehaus nach Düsseldorf. Wer natürlich diese Morgenandachten senden durfte von Burkhard Müller, in der Kirche bin ich übrigens konfirmiert worden, genau in der Trinitatiskirche in der Braunstraße, vor einiger Zeit allerdings schon. wer diese Morgenandachten senden durfte, war ich. Und ich habe mir immer große Mühe gegeben, da so ein bisschen drumherum was zu erzählen, weil es meine Aufgabe war, den Choral anzusagen. Und die haben ja einen wunderbaren Chor da an der Trinitatiskirche, ähnlich gut wie hier von der Kreuzkirche. Und Burkhard Müller war mir natürlich dann ein Begriff, und ich bin sehr froh, dass ich heute über Joachim Gerhard, den jetzigen Pressereferenten des Evangelischen Kirchenkreises, immer noch mit diesem Kreis in Verbindung stehe. Ich wollte als junger Mensch eigentlich Forscher werden und wollte mich mit so Fragen beschäftigen, mit denen sich auch die Philosophie beschäftigt. Aber ich hatte das Gefühl, also wer sind wir, woher kommen wir, wann fängt Sprache an und solche Dinge. Und habe dann aber festgestellt, dass schon zu der Zeit, als ich über mein Studienfach und meine Ausbildung nachgedacht habe, es so war, dass die Naturwissenschaften da in dieses Feld hineindrängten. Das ist für mich eines der faszinierendsten Erlebnisse gewesen zu meinen eigenen Lebzeiten, dass Fragen, die lange Zeit die Geisteswissenschaften für sich hatten, nach dem ganzen Was und Woher und Wohin, dass jetzt die Naturwissenschaften oder die zunächst als Hilfswissenschaften angesehen wurden, immer mehr da hineindrehen. Neulich habe ich zu meiner Frau, die Philosophie unterrichtet hat, 40 Jahre, und jetzt bei Rainer Schäfer noch hört, habe ich ihr gesagt, guck mal, ich habe hier eine Fundstelle bei der Firma Palantir, die jetzt viel wegen KI und so weiter in der Presse erwähnt wird. Einer der Chefs von Palantir, Alex Karp, hat ja Philosophie in Frankfurt studiert, gibt es jetzt eine Abteilung für Ontologie. Und das hätte man sich bei einer IT-Firma eben auch früher nicht vorgestellt. Ontologie, eben ein Begriff, den wir eigentlich aus der Philosophie kennen. Dann hat mich mal, nachdem ich dann mich vorgestellt habe bei verschiedenen Professoren und schon als Schuljunge immer in diesen Instituten ein- und ausgegangen bin, hat mir dann mal ein väterlicher Freund aus der Geologie gesagt, weißt du was, David, also um diese ganzen Dinge da einigermaßen studieren zu können, musst du Geologie studieren. Und um ein guter Geologe zu sein, musst du ein guter Chemiker sein. Und da wusste ich, also ein guter Chemiker war ich auf gar keinen Fall. Also das Beste, was ich in Chemie zustande gekriegt hatte, war eine 3 hier in Bonn an der Schule. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn eigentlich gut? Und ich hatte eben eine Ausbildung schon auf der Schule, auch mit Auslandsaufenthalten und so weiter, für die sogenannten neueren Sprachen. Das war der Ausdruck damals für Englisch, Französisch. Es ist noch die Zeit vor den Kursen und vor dem Punktsystem, wo man eben ein bestimmtes spezialisiertes Abitur machen konnte, altsprachliches Abitur, romanistisches Abitur oder eben neusprachliches Abitur. Und dann habe ich einen Studiengang belegt hier in Bonn, den gab es in Bonn, der war auch ganz neu. Ich glaube, ich war einer der ersten Teilnehmer an der Einführungsveranstaltung Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Da musste man den Leuten dann immer erklären, dass es keine Germanistik ist, aber dass man es sehr wohl mit Germanistik kombinieren kann. Und ich habe es dann noch mit neuerer englischer und amerikanischer Literaturwissenschaft kombiniert. Und zu den Vorzügen der Art und Weise, wie diese Studiengänge aufgebaut waren, gehörte eben auch, dass sie im Grundstudium, es gab damals kein Bachelorstudium, aber es gab ein Grundstudium, das man absolvieren musste und das auch abgeprüft wurde. Und erst dann wurde man vorgelassen für ein höheres Examen. Dass da die Literaturwissenschaften immer kombiniert waren mit Sprachwissenschaft. Das heißt, man musste also in der Germanistik nicht nur neuere deutsche Literaturwissenschaft oder 18. Jahrhundert und Gottfried August Bürger und was weiß ich machen, sondern man musste eben auch Ablautreihen machen und in historische Linguistik wo kommen eigentlich die Sprachen her und wie sind sie miteinander verwandt. Und ähnlich zum Beispiel auch eben in der Anglistik, also Altenglisch, Mittelenglisch, um eine gewisse Lesekompetenz zu haben für Texte aus der Zeit vor der Neuzeit. Und das Tolle war, dass wir hatten das größte germanistische Seminar aller Zeiten. In der Bibliothek habe ich Regine kennengelernt. Ich durfte dann dort Hilfskraft werden. Wir hatten also Kurse für Altsächsisch, für Gotisch. Es war unglaublich, was da alles angeboten wurde. Nicht alles habe ich belegt, geschweige denn bestanden, aber auf jeden Fall war das eine entsprechende Lehre. Und die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft war eine Bonner Spezialität. Es gibt zwei Traditionen in dem Fach. Eine kommt aus Frankreich, Littérature générale et comparée. Die andere ist sehr stark von den Vereinigten Staaten beeinflusst, General and Comparative Literature. Und unser akademischer Lehrer war also von der romanistischen Seite, weil Mainz, die Universität Mainz, wo er herkam, gehörte zur französischen Besatzungszone. Die Franzosen haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg das entsprechend aufgebaut. Vielleicht einer der bedeutendsten Geisteswissenschaftler an der Bonner Universität, nach August Wilhelm Schlegel, dessen Jahrestag wir jetzt ja hatten, war Ernst Robert Curtius. Und Ernst Robert Curtius ist ebenso einer der heiligen Gründerväter der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, der also etabliert hat, dass man eben, wenn man über die Fragen sprechen will, die ihn beschäftigt haben, müsse man, wie er wörtlich gesagt hat, sehr viel wissen. Und vor allen Dingen musste man verschiedene Sprachen können. Und so habe ich dann dieses Fach studieren können. Und Literatur zu studieren in Deutschland bedeutete nicht etwa, dass man Schreiben hätte studieren können. So wie man konnte aufs Konservatorium gehen, Musik studieren, man konnte nach Düsseldorf auf die Kunstakademie gehen, dann konnte man bildende Kunst studieren. Mit Schreiben ging das nicht. Das war eine deutsche Besonderheit. Und dann stand ich da an einem der ersten Tage in den Vereinigten Staaten mit meinem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und wir hatten eine Einführungsveranstaltung, die ganzen deutschen Stipendiaten, mit deutschen Professoren, deutschen Hochschullehrern. Und denen war es ganz wichtig, uns zu warnen vor den amerikanischen Schreibkursen. Nehmen Sie das bloß nicht. Das ist unseriös. Die Amerikaner, habe ich dann gelernt, hatten das längst etabliert, seit damals irgendwie schon 70, 80 Jahren. Es gab also Kurse für journalistisches Schreiben, für dramatisches Schreiben, fürs Drehbuch, fürs literarische Erzählen, für die Lyrik, fürs Theater. Und das waren da eben eigene Studiengänge. Und wir haben uns dann natürlich nicht als Studenten nicht darum gekümmert, was unsere deutschen Professoren gesagt haben vom DAAD, sondern wir haben uns da umgetan in den USA. Und es war für mich faszinierend, dann eben Leute näher kennenzulernen, die solche Fächer unterrichtet haben. Und später dann im Beruf, als ich viel mit Autoren aus dem englischen Sprachraum zusammenarbeiten konnte und die begleitet habe auf Lesereisen und so, habe ich festgestellt, dass viele auch von den gestandenen Autoren und von den auch hierzulande sehr bekannten Autoren eben schon Absolventen solcher Schreibstudiengänge waren und teilweise wiederum ihrerseits von berühmten Schriftstellern unterrichtet worden waren. Das war mir völlig neu, ich fand das sehr reizvoll. Wie ich dann zum Schreiben gekommen bin, ist, dass ich erstmal meine Literaturwissenschaft getrieben habe und habe dann mein erstes Buch, Crève-Cœur oder die Erfindung Amerikas, zur Veröffentlichung bringen können. Und bevor das fertig war, hatte ich die Möglichkeit, ein Stück von diesem Autor, ein amerikanischer Autor des 18. Jahrhunderts, konnte ich ein Stück von ihm finden, mit Hilfe eines französischen Kollegen, der da ein großer Experte war, das es noch nicht auf Deutsch gab. Und das habe ich dann übersetzt. Und das hat mich insofern sehr beschäftigt, weil mir klar war, als Komparatist, wir haben uns ja als Komparatisten beschäftigt, sehr viel mit Übersetzungsfragen, dass man eben in der Literatur nicht übersetzt wie in der Geschäftskorrespondenz oder in der Politik oder wenn man einen Vertrag übersetzt, sondern man muss die entsprechende deutsche Stimme finden oder erfinden, in der der Autor geschrieben hätte, hätte er Deutsch geschrieben zu der Zeit, im 18. Jahrhundert. Und dieser Autor, von dem lese ich Ihnen jetzt etwas vor, der ist in dem amerikanischen Revolutionskrieg, den wir gewöhnt sind, amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu nennen, der aber im Land selbst in den USA den Charakter eines Bürgerkriegs hatte, der mit der Vertreibung eines Teils der Bevölkerung endete, die den Grundstock dann darstellten für die heutigen englischsprachigen Kanadier, der geriet zwischen die Fronten. Und er beschreibt eben, wie er nach New York hereinkommt im Jahr 1780 und wie bedrückend da für ihn die Verhältnisse waren. Und das Interessante für mich daran war eben, dass er eigentlich als der Autor gilt, der das erste erfolgreiche amerikanische Buch in Europa veröffentlicht hat, und der war der den Inbegriff eigentlich einer positiven Sicht auf die neuen USA formuliert hat. Und der Kontrast zu dem, was er wirklich erlebt hat und wie es ihm ergangen ist, der hat mich sehr beschäftigt. Ich stand aber eben bei dieser Übersetzung, die am Anfang meiner Schreibtätigkeit steht, stand ich eben vor der Frage, wie mache ich das? New York, heute eine ansehnliche und große Stadt, schien damals ein bloßer Trümmerhaufen zu sein. 1700 Häuser waren an dem Tag abgebrannt, als der General Cornwallis die Stadt erobert hatte, und beinahe noch einmal so viele hatten unter der militärischen Willkür starken Schaden genommen. Wiewohl diese guten Leute selbst erst ein geringes und schwankendes Auskommen hatten, luden sie uns gleichwohl mit einem solchen Nachdruck ein, bei ihnen zu wohnen, als schwämmen sie im Überfluss. So abgesondert und verloren, wie es uns ging, hätten wir nicht gewusst, wo wir unser Haupt hätten betten sollen, und ich nahm ihr Angebot voller Freude an. Unbequem wie diese Unterkunft auch sein mochte, schien sie mir doch bequem und köstlich, denn sie bot eine Zuflucht gegen die Kälte, den Regen und den Wind, die wir bitterlich brauchten. Mein guter und großzügiger Freund, Herr Seaton, der selbst viel Unglück auszustehen hatte, konnte uns nämlich nicht helfen, gab es in seiner kleinen Wohnung doch bereits keinen Platz mehr. Er hatte die Sorge für eine Frau mit 6 Kindern übernommen, die er vor dem Elend gerettet hatte und denen es, wie uns, an allem fehlte, selbst Kleidern, um ihre Nacktheit zu bedecken. Meine Nächte brachte ich nun in dem vormaligen Pferdestall zu, wo mir die guten Leute ein Schnürbett aufstellten, welches sie selbst geliehen hatten. Tagsüber hielt ich mich bei ihnen auf. Die beiden Rationen, die zugeteilt wurden, ernährten schlecht und recht uns alle, obwohl sie oft verdorben waren. Die gute Quäkersfrau machte sie mit Hilfe von Essig, Knoblauch und Zwiebeln essbar. Häufig ging ich den Soldaten bei Corlias Hook dabei zur Hand, wenn sie alte Schiffe ausschlachteten, und dafür wurde ich mit einigen Scheiten Holz entlohnt, die ich nach Hause brachte, wo sie uns dazu dienten, unseren Kessel zum Kochen zu bringen. Bisweilen gaben mir auch einige alte Freunde vom Land etwas Kohl und Rüben, kostbare Gaben, die ich mit nach Hause brachte. Ellie, das ist der kleine 8-jährige Sohn des Erzählers, mangelte es aber viel mehr noch als mir an solcher Kleidung, wie sie der Jahreszeit angemessen gewesen wäre, die Tag für Tag kälter wurde. Der Gedanke, dass mein Kind regelrecht nackt war, brachte mich zur Verzweiflung. Hätte ich nur selbst einen Gehrock besessen, hätte ich mich mit Freude davon getrennt und ihn zu einem warmen Anzug für Ellie umarbeiten lassen. Nun wohnte aber in unserer Nachbarschaft ein junger Offizier, der eines Tages vorbeikam, um sich einen Rock anfertigen zu lassen. Während Pickering Maß nahm, fiel der Blick des Offiziers auf Ellie und er fragte, zu wem das Kind gehöre. Pickering gab ihm daraufhin die Geschichte unseres traurigen Schicksals zur Antwort. Dem wackeren jungen Mann machte dies einen solchen Eindruck, dass er den Schneider auf der Stelle anwies, ausreichend Loden zu kaufen, um den Jungen davon gänzlich einzukleiden. Ich bekam erst am Abend Nachricht von dieser Wohltat. Obgleich ich alles nur vom Hörensagen erfuhr, genügten doch Ellies Bericht und der Anblick, wie sich dabei in seinen Augen Tränen und Freude vermischten, um auch meine Augen feucht werden zu lassen und mich mit Freude und Dankbarkeit zu erfüllen. Ich habe diesem braven jungen Mann nie die Hand geben können, ihn nicht einmal gesehen, und heute ist mir selbst sein Name entfallen. Er ist bald darauf nach Brunswick in New Jersey gegangen, und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Sie, also das sind die Pickerings, Crevecoeurs Gastgeber, waren aber weit davon entfernt, mich nun zu ermutigen und mir Glück zu wünschen. Ihre mitmenschliche und besorgte Art trieb sie vielmehr dazu an, mir nun alles Erdenkliche aufzuzählen, das mich von meinem, wie sie meinten, mühseligen Unterfangen abbringen mochte. Sie brachten ihre Furcht zum Ausdruck, dass mich von Neuem das Fieber ergriffe. Wir sind kurz davor, sagten sie, für sie eine doppelte Ration zu erlangen, die Ellie täglich abholen wird. Einem Kind wird man eher einige ausgesuchte Stücke zuteilen, wie man sie einem Erwachsenen verweigern würde. Schließlich müssen wir ihnen die ganze Wahrheit sagen. Bedenken Sie, dass sie uns krank sicher mehr Arbeit machen werden als bei guter Gesundheit. Ich bestand jedoch auf meiner Arbeit und begann tags darauf, von zwei Handlangern unterstützt, meine Aufgabe auszuführen, die mir in der Folgezeit eine gute und ehrlich verdiente Entlohnung einbrachte. Das heißt, er zeichnete für die Pressbüter von Trinity Church die Grundrisse zerstörter Häuser auf. Also New York liegt jahrelang unter britischer Besatzung. Beinahe wäre ich dabei allerdings meiner eigenen Arbeit zum Opfer gefallen. Um nämlich die Grundrisse abzustecken, bediente ich mich weißer Tücher, die ich an Markierungspfosten festmachte. Als einige Matrosen betrunken des Wegs kamen, sahen sie in den Tüchern französische Schiffsflaggen. Gereizt durch eine solche Dreistigkeit nahmen sie bald vor mir Aufstellung, beleidigten mich erst und schlugen mich endlich sogar. Hätte ich nicht einen Wachsoldaten bemerkt, der mir zu Hilfe kam, dann wäre ich womöglich das Opfer meiner kleinen Unachtsamkeit geworden. Das Erste, worauf ich meinen Verdienst verwendete, war, mir einen guten Mantel zu verschaffen und Ellie vollständig einzukleiden. Das Zweite war dann, einen Zuckerhut und dazu einige Pfund Tee zu kaufen, einen Luxus, wie ihn meine Gastgeber nicht mehr gekannt hatten, seit sie ihr Zuhause hatten verlassen müssen. Ich ließ ihnen alles durch einen Fremden zustellen, einfach unter dem Hinweis, dies komme von einem Freund. Sie folgerten jedoch schnell, dass dieses kleine Geschenk von mir stammte. Frau Pickering, die so gebildet war, wie es die meisten Quäkerinnen sind, kannte sich so weit in der Redekunst aus, dass sie es sogar unternahm, mich zu tadeln und mir den Nachweis führte, ich hätte ihrem Mann und ihr Unrecht getan. Ihre ganze Religion bestehe nur daraus, Gutes tun zu wollen, und sie befolge dies mit nicht weniger Eifer, als ihn die Katholiken auf die Kindereien und lachhaften Zeremonien ihrer Religion verwendeten. Als ich diese Übersetzung eines Texts aus dem 18. Jahrhundert fertig hatte und dann auch veröffentlicht hatte und dann auch die entsprechenden Reaktionen bekam, habe ich gemerkt, dass mir das Schreiben eben sehr viel gab. Und hier in diesem Fall eben einen deutschen Ton zu finden, eine deutsche Stimme für dieses Original. Und als ich dann von der Universität weg bin zum WDR-Hörfunk, habe ich das als Autor und als Übersetzer getan. Und wir haben für den Hörfunk unglaublich viele Sachen übersetzt und adaptiert, meistens aus dem amerikanischen Englisch, das unterhaltenden Charakter hatte. Das reichte also von Monty Python über Steve Martin bis zu Woody Allen und anderes. Das heißt, ich musste, die Herausforderung für mich war halt immer einen neuen Tonfall zu finden. Und den neuen Tonfall muss man ja im Deutschen finden. Man muss in der deutschen Sprache als der Zielsprache eben die entsprechenden Register ziehen können. Und dann kam etwas hinzu, dass ich durch diese Arbeit für das Radio etwas fortsetzen oder neu und anders machen konnte, das ich schon als Literaturwissenschaftler begonnen hatte. Ich hatte als Literaturwissenschaftler mich sehr dafür interessiert, mich auch mit lebenden Autoren zu beschäftigen. In der Literaturwissenschaft kann man sich natürlich endlos beschäftigen mit den Werken von Autoren und Autorinnen, die nicht mehr leben. Aber es ist ganz was anderes, eben mit einer Autorin. Die erste Autorin, mit der ich gesprochen habe, war Suzanne Jacob, das war eine franco-kanadische Autorin, darüber zu sprechen, nicht nur, was sie geschrieben hat, sondern wie sie schreibt und worum es ihr beim Schreiben geht. Dadurch bekommt man einen ganz anderen Eindruck von dem Text und von der literarischen Arbeit. Und als ich weg war von der Universität und habe dann diese Lehrveranstaltungen nur noch nebenbei gemacht, und das Schwergewicht meiner Arbeit dann eben auf dem Hörfunk und der Arbeit mit Buchverlagen lag, da hatte ich dann die Möglichkeit, erstmal Autoren kennenzulernen, die wirklich eine dolle Karriere hatten, die bekannte Veröffentlichungen hatten, die aber notwendigerweise natürlich nicht aus dem deutschen Sprachraum stammten, weil ich so ein Spezialist wurde für zweisprachige Literaturveranstaltungen. Das heißt also Literaturveranstaltungen, bei denen ich dann den Autor einführen durfte und dann, was er vorgetragen hat, dann ergänzt habe durch Lesungen aus der deutschen Übersetzung und anschließend mit ihm ein Gespräch führen konnte, bei dem ihm auch seine Hörer fragen konnten und das so gestalten konnte, dass es für das Publikum mühelos zu verstehen sein sollten. Das war das Ziel. Und das Tolle war, dass ich auf diese Weise natürlich Autoren kennenlernte, die ich als Literaturwissenschaftler nie kennengelernt hätte. Es gab damals zum Beispiel einen vielbeachteten Film, der im Kino lief, der hieß L.A. Confidential. Und L.A. Confidential war so eine typisch amerikanische Gangstergeschichte. Oscar Wilde hat ja gesagt, die Amerikaner bewundern als ihre größten Helden immer die Verbrecher. Und wir wiederum als deutsches Publikum sehen lieber Geschichten über amerikanische Verbrecher als über deutsche Verbrecher. Weil wir, ne, sowas tun wir nicht und so. Und dann ist es eben bei diesem Autor so gewesen, dass er sein Publikum dadurch fasziniert hat, dass er seine Heimatstadt Los Angeles beschrieben hat. Und in dieser Heimatstadt sind alle auf eine Weise zwiespältig und moralisch immer gespalten. Wie das Publikum das zwar faszinierend findet, das möchte man aber vielleicht über einen deutschen Kommissar nicht lesen. Also die Polizisten sind einerseits Ordnungshüter, auf der anderen Seite sind sie aber auch krumme Hunde oder bestechlich und es gibt Karrieristen und es gibt Verbrecher, also diese berühmte Grauzone. Und dieser Autor war James Ellroy. James Ellroy war der Autor des Romans L.A. Confidential und der Film lief groß im Kino Russell Crowe, den Harald Schmidt zu Russell Crowe gemacht hat und Kim Basinger. Und James Ellroy kam und ich habe ihn abgeholt vom Flughafen und wir hatten dann eine sehr schöne Veranstaltung und verstanden uns gut. Und ich konnte dann einen seiner Romane übersetzen. Also das wurde dann immer schwieriger mit dem Übersetzen. Ich habe für verschiedene Verlage übersetzt, weil ich neben meiner Radio- und Veranstaltungsarbeit immer weniger, man braucht für das Übersetzen, ich jedenfalls brauchte man Muße. Und ich hatte hier in Bonn eine ganz tolle Kollegin, mit der ich auch schon hier zu Gast sein konnte, war Böttger Potschau, eine der großen Übersetzerinnen und die mit einem immensen Fleiß ganze Regalmeter von Belletristik aus den unterschiedlichsten Sprachen übersetzt hat. Aber ich brauchte halt wirklich für meine Romanübersetzungen immer sehr viel Zeit und deshalb war ich froh, dass mir das gelungen war, aus seinem Roman White Jazz eben eine deutsche Fassung zu machen. Und das will ich Ihnen jetzt mal eine kurze Probe vorstellen, um Ihnen zu zeigen, was für ein Tonwechsel das zu dem, was ich Ihnen eben vorgetragen habe, ein Wechsel im Tonfall, in der Stimme dann notwendig ist, um dem eine deutsche Sprachgestalt zu geben, die einigermaßen überzeugend ist. Also aus meiner Übersetzung von White Jazz von James Ellroy. Ich habe nichts als den Willen, mich zu erinnern. Fieberträume. Die Zeit lässt sich rückgängig machen. Ich bin ganz nah dran und wache mit der Angst auf, wieder alles zu vergessen. Auf Fotos bleibt die Frau jung. L.A., Herbst 1958. Zeitungsartikel. Eine Kombination finden zwischen Namen und Ereignissen dermaßen brutal, dass sie nach einer Verbindung schreien. Es ist Jahre her. Die Geschichte bleibt lückenhaft. Die Leute sind tot oder zu mächtig, um sie beim Namen zu nennen. Ich bin alt, habe Angst zu vergessen. Ich habe Unschuldige umgebracht. Ich habe heilige Eide gebrochen. Ich habe mit dem Grauen Geld verdient. Fieber. Die Zeit brennt. Ich will der Musik nachgehen. Mich drehen, damit fallen. Die Aufgabe, Razzia auf ein illegales Wettbüro. Journalisten dazu holen. Die Schmierfinken sollen den Boxermittlern ein bisschen Feuer machen. Aus Angst, wir kriegen ihn wegen Unzucht dran, hat so ein Schwuler 14 Telefonanschlüsse ausgeplaudert, einen Ticker mit Ergebnissen von Pferderennen. In Exleys Notiz stand, etwas Stärke zeigen, später die Zeugen im Hotel ausquetschen, rauskriegen, was die FBI-Leute vorhaben. Er selbst? Wenn die Dinge unschön werden, lassen Sie die Reporter keine Bilder machen, Lieutenant. Sie haben doch Jura studiert. Denken Sie dran. wie sauber Bob Gallaudet seine Fälle mag. Ich hasse Exley. Er glaubt, für mein Examen in Jura hätte ich jemanden bestechen müssen. Ich sagte, vier Mann. Schrödinger, Junior Stamens als meine rechte Hand. Exley mit Schlips und Kragen, schließlich kommt das Fernsehen. Und keine Treffer aus Versehen. Ihr arbeitet für mich, nicht für Mickey Cohen. Eines Tages stopfe ich ihm eine Bestechungsliste in den Hals. Junior bereitete alles vor. Die Straße im schwarzen Viertel sauber mit einer Postenkette abgesperrt, Schutzpolizei vor den Hinterausgängen, Reporter, Streifenwagen, wir unter unseren Sakkos mit Repetierflinten im Schrotkaliber 12. Sergeant George Stamens Jr. übte schnelles Ziehen mit dem Revolver. Ringsum gammelten Schwarze vor den Häusern, machten große Voodoo-Augen. Den Blick auf mein Ziel geheftet. Vorhänge vor die Einfahrt zugeparkt, drinnen Wettbetrieb in voller Besetzung, Betonmauern, die Tür sicher aus Stahl. Aber ich hab doch die abgesägte Schrotflinte im Wagen. Wir kommen durch die Tür und da kommen wir nicht durch. Die ist aus Stahl. Sobald wir dagegen hämmern, verbrennen die ihre Unterlagen. Warte, du gehst doch manchmal jagen. Enten? Klar, Dave, aber hast du die passenden Patronen dafür bei? Einfachen Vogelschrot? Junior lächelte. Das breite Fenster. Das schieße ich raus, der Vorhang fängt den Schrot und wir rein. Genau, das sagst du auch den anderen. Und den Clowns mit der Filmausrüstung sagst du, sie dürften drehen mit schönen Grüßen von Chief Exley. Junior lief zurück, warf die Patronen raus, lud neu, Kameras soweit, Pfiffe, Applaus. Penner, billiger Wein. Hände hoch, abzählen. 8. Junior verkündet die Botschaft. 6. Die Männer schwärmen aus. 3. Junior hält auf das Fenster. 1. Los. Die Scheibe platzt. Kaum. Laut, laut, laut. Der Rückstoß haut Junior um. Unsere Bullen zu baff, um zu schreien. Volltreffer. Fenstervorhänge in Fetzen. Schreie. Ranlaufen auf Fensterbrett. Nichts als Chaos. Überall Blut, Papiergeld und Wettscheinkonfetti. Telefontische umgeworfen. Eine panische Flucht. An der Hintertür schlugen sich die Buchmesser, die Buchmacher mit Fäusten. Das war für mich insofern was Besonderes, weil ich mit James, also ich musste nicht nur diesen Ton finden, sondern ich konnte eben mit James Ellroy auch darüber sprechen, wie schreibst du eigentlich und wie machst du das, und habe dabei unter anderem auch verstanden, dass man jetzt nicht unbedingt direkt etwas lernen kann von dem Autor, wenn der eine völlig andere Arbeitsweise hat. Denn James Ellroy sagte mir, dass er einen Plan macht für sein Buch, der fast so lang ist wie das Buch selbst hinterher. Genau, das dauert zu lang. Das musst du anders machen. Ich habe dann von Johanna Hansen, der Herausgeberin dieser wunderbaren Zeitschrift Wortschau, Johanna Hansen ist eine unglaublich produktive bildende Künstlerin, Malerin, Zeichnerin, macht Skulpturen, Lyrikerin, hat jetzt einen Roman veröffentlicht über eine Kindheit am Niederrhein, der sehr unter die Haut geht, Schamrot. Habe ich eine Einladung bekommen, beizutragen zu einem Projekt, bei dem verschiedene Autoren aus unterschiedlichen Ländern in der Corona-Zeit ein Tagebuch führen sollten. Und dann habe ich mir gedacht, das finde ich klasse, da mache ich gerne mit, das ist eine tolle Einladung. Aber eigentlich will ich führe kein Tagebuch und ich denke mir was aus. Insofern muss ich jetzt etwas tun, was man auf Amerikanisch einen Disclaimer nennt. Die hier präsentierten Texte sind frei erfunden. Namen, Charaktere, Orte und Handlungen sind Produkte der Fantasie des Autors. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Ereignissen, Schauplätzen oder lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Wo Personen der Zeitgeschichte geschildert werden, geschieht dies im Rahmen der Kunstfreiheit. Das gilt für alles, was ich Ihnen ab jetzt erzähle. Galt vorher auch, aber wie gesagt, das sind jetzt meine eigenen Sachen. Ob Johanna das so richtig klar war, weiß ich nicht, weil sich die übrigen Beiträge der Kolleginnen und Kollegen eigentlich wirklich gelesen haben wie Tagebücher. Während ich halt nur die Form des Tagebuchs versucht habe, ein bisschen nachzubilden. Also die Texte, sind insgesamt 5 Texte, die in diesem Band erschienen sind, die man hier auch erwerben kann. wunderschön ausgestattet und gemacht von diesem kleinen literarischen Verlag, dem Wortschau Verlag. Ich nenne sie jetzt insgesamt hier an diesem Abend bei Ihnen, nenne ich das die Tage mit Corona. Die kurze Michaelstraße entlang, mit sorgfältig instand gesetzten und restaurierten Fassaden aus der Zeit um 1900. Zeit für unseren Jour fix, auf den wir während des Lockdowns wochenlang verzichten mussten. Das Lokal ist ein niedriger Bau aus der Zwischenkriegszeit. An einer vielbefahrenen Straßenecke, wo die Durchgangsstraße die mehrspurige Ringstraße kreuzt. Tonnenschwere, mit Werbung bunt bemalte Züge der Straßenbahn fahren hier um die Kurve. Die Gleise verlaufen im Asphalt der Straße. Man meint förmlich bei der Fahrt das ganze Gewicht des Zugs zu spüren, so teilt es sich im Boden mit. Draußen am Tisch vor dem Restaurant tragen wir keinen Mundschutz. Ruth und mich trage ich auf der Liste ein, die uns der Wirt vorlegt, damit der Infektionsweg und mögliche Kontakte zurückverfolgt werden können, falls jemand unter uns positiv getestet werden sollte. Spätes Licht aus dem Westen. Ein paar Minuten von hier ist das Museum mit dem Atelier von August Macke. Totgeschossen mit 26. Er hat dieses Licht gemalt. Wir sind zu viert. Unser Freund sieht heute mit seinem grauen Bart besonders philosophisch aus. Ich habe ihn noch gekannt, da sah er aus wie der junge John Malkovich. Über Hegel zu reden und wie weit er sich schon ganz von dem zu seiner Zeit in der akademischen Philosophie noch allgegenwärtigen Gottesbezug gelöst hatte oder eben nicht, Ruth hatte eine Textstelle mitgebracht, enthebt uns sofort aller Tagesaktualität. Echt deutsch war Georg Wilhelm Friedrich Hegel ja nicht einfach Philosoph, sondern Philosophieprofessor. In Berlin, als Schwabe. Ruth lächelt mich fröhlich an. Strange as it may sound, Hegel has become our default mechanism. Also, wir greifen automatisch auf Hegel zurück. This kind of conversation relaxes us. Lots of smiles and wry asides. The Hegel Comedy Hour. I'm your host tonight and it's going to be phenomenal. In den Gläsern Rosé. Auf dem Teller angerichtet weißer Spargel mit gekochten Schinken, Röschen aus Karotten, Eichblattsalat, glasierte, angebratene Kartoffeln, bestreut mit Petersilie. Wir sitzen draußen und trinken Wein, schreibe ich Johanna, der Herausgeberin der Wortschau. Es ist noch ganz hell. Zu Hause lege ich mich schlafen. Im Traum fahre ich wieder zur Morgensendung. Das Funkhaus muss durch die Tiefgarage betreten werden. Eine Corona-Schutzbestimmung. Alles sieht nicht so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Ich bin nur mit einem Handtuch bekleidet und laufe so durch ein Foyer, in dem überall Teilnehmer einer Tagung sitzen und sich besprechen. Ich bin auf der Suche nach einem Studiogast und will telefonieren. In Wirklichkeit gibt es gar keine Tiefgarage unter dem Funkhaus. Also auch das ist gelogen. Der nächste Text spielt ungefähr um diese Jahreszeit im Sommer, Freitag, 25. Juni 2021 und hat im Buch den Titel Fernweh. Anruf aus Hannover. Es geht um ein Gespräch mit dem Verfasser einer Biografie von Ludwig van Beethoven. Die Veranstalterin erläutert mir ihren Plan für ein Podiumsgespräch draußen auf der Bühne am Schlösschen im französischen Garten vor dem Schloss in Celle. Wenn es klappt, wäre das meine erste Veranstaltung nach dem Abflauen der Epidemie. Seit Beginn der Woche erlaubt es die Stadt wieder, sich im Bonn-Zentrum ohne Mund-Nasen-Schutz zu bewegen. An der Ecke von Münster- und Poststraße läuft der Blumenverkauf wie früher. Die Blumen stehen in Eimern, in fertig gebundenen Sträußen zum Aussuchen, Orange und Gelb und ein leuchtendes, sehr körperliches Rot. Vorne an der Verkaufstheke bei der Crew aus Venlo steht bereits Ruth, um zu bezahlen. In der E-Mail der Pressestelle der Universität wird der scheidende Vorsitzende des Unterstützungsfonds zitiert, ein freundlicher Herr Mitte 70. Der Fonds denkt nicht wie Dagobert Duck. Dagoberts Glück hängt immer an dem mit Golddollar gefüllten Schwimmbecken. Der Unterstützungsfonds aber lebe davon, seinen akademisch-sozialen Zweck zu verfolgen. Das sei derzeit nicht so einfach. Sein Nachfolger, der neue Vorsitzende, gilt als Experte für Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts. Damals bei unserer Feier ist er bis zum Schluss bei Mutter geblieben und hat teilnahmsvoll, sogar tröstlich mit ihr gesprochen. Als er selbst Student war, hat er im Juridikum Vater noch ins Seminar gehen sehen. Vielen Dank für Ihre Zusendung samt der Tagesordnung, hatte ich dem Sekretariat des Unterstützungsfonds geschrieben. Ich bin doppelt geimpft und gerne bereit, an der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Beirat auch in Präsenz teilzunehmen. Anwesend sind dann der scheidende und der neue Vorsitzende, der Rektor und der Präsident der Alumni-Organisation für mehrere tausend Ehemalige sowie ein neues Vorstandsmitglied, eine junge und sehr wache Immunforscherin. Die Doppelvilla, mehr als 130 Jahre alt, mit ihrer großzügigen Ausstrahlung und den überhöhten Fenstern, von Rosensträuchern umgeben, steht genau auf der Ecke, an der die nach dem Bonner Astronomen benannte Straße in die Allee mündet. Magnifizenz würdigt den scheidenden Vorsitzenden. Es ist vor allem sein Verdienst, dass der Weg des Unterstützungsfonds eine solche Erfolgsgeschichte geworden ist. Nach den Ansprachen wird Sekt der Hausmarke mit dem weißen Etikett ausgeschenkt, bedruckt mit dem römerzeitlichen Namen der Stadt. Es gibt Obstsaft, Sprudel, Trink Brola, fühl dich wohler. Und wir stehen mit unserem kleinen Antipasto-Teller auf der Terrasse der Rektoratsvilla. Töpfe mit Lorbeergewächsen auf Pfeilern. Ein Pavillondach mit Tischen und Stühlen auf der Wiese und der Blick auf die Backsteinmauern der königlichen Sternwarte nebenan mit ihrer Teleskopkuppel, ein wenig Steampunk, als hätte Jules Verne von hier aus noch den Mond betrachten können. Tatsächlich war es Friedrich Wilhelm Argelander, der hier Hunderttausende von Sternen auf ihre Leuchtkraft hingemessen und von Hand in einem Katalog zusammengefasst hat, die letzte Durchmusterung dieser Art vor Beginn der fotografischen Himmelskartografierung. Es ist taghell über der Allee, die in die Ferne zu führen scheint. Ein Blick, der ein Gefühl nach etwas Unbestimmtem auslöst, nach einer unerreichbaren Ferne. Dabei ist das Ende der Allee, von den haushohen Kastanien verborgen und nur zu ahnen, schon bei dem Hauptgebäude erreicht, das ursprünglich nicht für die Universität errichtet wurde. Ein Schloss, mehrfach zerstört und wiedererrichtet, das bald wieder ganz geräumt werden soll, um vollständig kernsaniert zu werden. Draußen ist es ein diesiger Sommerabend. Die Allee ist hier etwa 60 Meter breit. Jeweils einspurig fließt der Verkehr an den äußeren Rändern. Die Mitte bildet eine Wiese. Riesig erscheinen die Bäume, dicht und großblättrig belaubt, sommersatt. Sie scheinen die vielgeschossigen alten Stadthäuser noch zu überragen. Da entdecke ich ihn auf der massiven weißen Parkbank. Junge, da bist du ja. Ich setze mich zu ihm. Wir sind gleich im Gespräch, als hätten wir heute früh erst telefoniert. Ein schönes Zusammenspiel verschiedener Bedürfnisse, sagt er darüber, wie die Allee angelegt ist, und richtet dabei den Blick auf die Wiese. Die Autos können fahren, Fußgänger haben Wege und Bänke, es gibt einen Blick ins Grüne und wir sind unter den wunderbaren Bäumen. Bäume, die die Luft verbessern, Balsam. Er hatte lebenslang Asthma. Sein Altersgesicht erscheint jünger und erinnert neuerdings etwas an Michael Douglas in The Kaminsky Method. Ich erzähle vom einstweiligen Dekan, jetzt Vorsitzender des Unterstützungsfonds, von dem Rektor mit seinem liebenswürdigen, leicht badischen Tonfall. Baden, sagt er da. Die 12 Jahre in Heidelberg waren meine glücklichste Zeit. Er kommt mir gelöster vor, als ich ihn das letzte Mal erlebt habe. Tiefbraun die lebhaften Augen, schnell und beweglich. Knupperkirschaugen, wie seine Mutter sie genannt hatte. Seine Mutter Marie-Louise, sein Bruder, ich, viele von uns hatten diese Augen aus der Linie Berlin, Potsdam, Plauen im Vogtland. Die vogelsche Brut, hatte die Mutter seines Vaters dazu mit Blick auf Marie-Louises besondere Herkunft gesagt. So richtig gut hatte sie das nicht gemeint. Nun mal ganz was anderes. Er trägt seinen Hut, einen seiner sandfarbenen, gürtellosen Trenchcoats von Ermeno Gildo Senja, den passenden Schal. Dabei ist es ein Sommerabend. War der Kanzler auch da? Der Verwaltungschef einer Universität wird als Kanzler bezeichnet. Genau genommen waren beide Kanzler da, der alte und der neue. Er hat sie beide nicht mehr gekannt. Ich müsste noch was mit dem Kanzler besprechen. Politisch hatte der Herr von Medem ja eine ganz andere Linie. Sekretär von Karl Schmidt. Er verdreht die Augen. aber bei meinen Bleibeverhandlungen haben wir uns fabelhaft verstanden. Mit einem Mal steht er auf. Es bleibt offen, ob er im Garten des Rektorats jetzt tatsächlich den Freiherrn von Medem zu treffen erwartet, der vor 60 Jahren hier Verwaltungschef war. So, Junge, Ruth wartet sicher schon. Nun geh mal nach Hause. Und ich zu ihm: Soll ich Mutter etwas von dir sagen? Sein Blick geht in die Ferne, wo die Türme der Universität allenfalls zu vermuten sind. Er zögert, nur leicht, und sagt dann: Sie fehlt mir so sehr. Unendlich, sag ihr das. Jetzt haben wir den letzten dieser Texte, Donnerstag, 31. Dezember 2020. Als ich zum fünften Mal aufwache, schaffe ich es nicht mehr, wieder zu schlafen. Es ist noch dunkel. Um diese Zeit im Jahr geht die Sonne hier erst um 8:30 auf. Draußen ist es sonnig. Ein wenig falscher Frühling mitten im Winter. Wir bewohnen die dritte Etage in einem Haus, das 10 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Die Etage führt um eine Ecke, sodass ich vom Arbeitszimmer auf den Balkon sehe, der allerdings nicht mehr da ist. An der Stelle steht nur ein Gerüst, auf dem die Handwerker sonst damit beschäftigt sind, die alten Balkone abzureißen und neue zu errichten. Vom Erdgeschoss an aufwärts. Heute nicht. Um in den Hof fotografieren zu können, muss ich in das Schlafzimmer. Vom geschlossenen Balkon aus geht es nicht, schon wegen des Gerüsts. Aus dem Fenster mache ich ein Foto. Wolken, die von innen zu leuchten scheinen. Wie Wolken aus einem Ofen. Im Chat antwortet meine Freundin: Was für ein goldener Glanz. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich dir und uns beiden, dass wir hier und auch im wirklichen Leben weiter in Verbindung bleiben. Das wünsche ich uns auch, schreibt sie zurück. Vor allem im wirklichen Leben. So viele Wege sind einem verwehrt, so vieles ist geschlossen. Die Behörden raten von Kontakten ab. Beim Einkaufen und bei so vielen Gelegenheiten tragen wir den Mund-Nasen-Schutz. Die Bundesbehörde zur Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten meldet zum Jahreswechsel 32.552 Neuinfektionen und 964 neue Todesfälle. Ruth geht mit mir am frühen Abend um den Block. Meiner Chatfreundin schicke ich davon ein Foto. Da meine ich, eine erleuchtete Buchhandlung zu erkennen, antwortet sie darauf. Ja, die Buchhandlung Sabot. Jede Menge anarchistischer Texte, wie sonst nirgends, aber geschlossen, wie alles sonst auch. Vorträge, Filmvorführungen, jetzt natürlich nicht. Weil ich das Erklären nicht lassen kann, schreibe ich ihr: Le Sabot sei das Wort für einen Holzschuh gewesen, wie einfache französische Arbeiter ihn trugen. Wenn sie streikten, warfen sie Holzschuhe ins Räderwerk der Maschinen, um sie zum Stillstand zu bringen. Schöne Erklärung für Sabotage, antwortet sie geduldig. Sie schickt mir ein Foto von früher, auf dem sie etwa 30 Jahre alt ist. Es könnte auch das Foto einer Bauhauskünstlerin sein, Berlin zur Zeit der Weimarer Republik. Stimmt, meinte sie. Ich wurde früher häufiger in diese Zeit gesteckt. Manchmal heute noch. Mich haben sie mit Anfang 20 in den USA für einen Indianer gehalten. Das glaube ich sofort, schreibt sie. Was ich nicht schreibe und noch nie jemandem geschrieben habe, ist: Die Familie meiner Großmutter Marie-Louise waren Sinti, die von Sachsen nach Preußen ausgewandert sind, wo sie keiner kannte und niemand etwas von ihrer Herkunft wusste. Deshalb sahen wir so aus, wie wir aussehen. Wir sind gemeinsam mit unseren Freunden in der Küche. Draußen gibt es so gut wie gar kein Feuerwerk, weil die Behörden vorher mitgeteilt haben, das Böllern sei zu unterlassen. Ruth mit den Freunden am Fenster, einer von uns kurz dahinter. Alle haben warme Sachen an. Ruth öffnet das Fenster, damit alle besser sehen können. Das war hier ja sonst immer die Hölle, sagt sie. Das spärliche Geböller über den Dächern klingt wie Korkenknallen. Okay, das war's, sagt unser jüngster Freund und wendet sich ab, spaßhaft gelangweilt. Ruth lacht hell auf, prostet sich mit ihrer Freundin zu. Sie kennen sich länger, als sie ihre Männer kennen. Sie verstehen sich gut. Wir sind noch in der Küche, die Freunde längst auf dem Heimweg. Wir sind ausgelassen und müde zugleich. Auf dem Tisch steht noch eine Flasche Sekt, fast leer. In der Nacht ist es eisig im Schlafzimmer. Ich kann nicht erkennen, wie spät es ist. Ruth und ich schauen, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind. Es ist vollkommen dunkel. Der Strom ist ausgefallen. Die Heizung hat sich ganz abgekühlt. Der weite Hof zwischen den Straßen mit dem kleinen Park, dem Spielplatz, der sonst den Blick auf Dutzende anderer Fenster und Balkone entlang der Nachbarstraßen freigibt, vollkommen schwarz. Ein brausender Sturm ist aufgezogen. In allen Häusern ist es dunkel. Wenige Lichter wie von Taschenlampen. Die Mobiltelefone empfangen kein Netz mehr, sind aber noch geladen und lassen sich als Taschenlampe verwenden. SMS von unseren Freunden ein paar Stunden alt. Sie haben kein Taxi bekommen. Auf der Kreuzung Kölnstraße steht ein Zug der Straßenbahn, Licht aus, Türen zu, Schnee wehe, festgefahren. Wir sind zu Hause. Habt ihr Strom? Wir sehen stumm aus dem Fenster. Es hat begonnen zu schneien. Kein Radio, kein Fernsehen. Ruth findet meine Armbanduhr. Es ist 10.18 Uhr. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, sagt sie nach einer Weile. Wir hören den Hubschrauber zuerst, bevor wir ihn sehen. Er ist sehr groß, mit zwei Rotoren, einer vorn, einer hinten. Er schaukelt, setzt auf und die Rotoren laufen weiter. Die haben Sorge, denke ich, dass sie die Rotoren bei dem starken Wind nicht wieder anlassen können, wenn sie sie erst einmal ausschalten. Im Licht der Scheinwerfer viele kleine Kinder in der Begleitung weniger Erwachsener unterwegs zum hinteren Ende des Hubschraubers. Irgendetwas schlägt aufs Dach. In der alles verschlingenden Dunkelheit ist nichts zu erkennen. Ich wache auf. Ruth hat das Fenster aufgemacht. Die Sonne scheint, Kinder spielen, die Eltern immer dabei. Im weiten Hof, gegenüber das Frauenmuseum, einmal war sogar Yoko Ono zu Besuch, ist es fast mild. Ruth und ich schauen uns an. Ich habe noch nie so fest geschlafen, sage ich. Ich habe die Heizung runtergedreht, sagt sie. Die Heizung sei ganz warm gewesen. Dann sehen wir uns nur an. Sie schaut wieder in den Hof und sagt leise, der Hubschrauber mit den kleinen Kindern. Das war so endgültig und so laut, trotz des Sturms. Dann, nach einer Pause, und obwohl ich wusste, dass wir zurückbleiben mussten, habe ich mir nur gewünscht, dass sie es schaffen. Nachdem ich das habe veröffentlichen können bei Johanna Hansen und Wolfgang Allinger in dieser wunderbaren Anthologie Seitenwechsel, von der es heute Abend auch ein paar Exemplare hier gibt, habe ich eine Einladung bekommen von Monika Littau und Harald Gesterkamp vom VS, dem hiesigen Kapitel des Verbands der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, für den Süden von Nordrhein-Westfalen. Und Harald Gesterkamp ist Romanautor und ursprünglich Kollege vom Deutschlandfunk, und Monika Littau ist eine vielfältig ausgewiesene Bonner Autorin, die ich aus meiner Arbeit für und mit dem Literaturhaus Bonn hier kannte. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut. Und die Aufgabe war, etwas beizusteuern zu der Anthologie mit dem Titel Bonner Bogen. In der Anthologie Bonner Bogen sind Beiträge versammelt von Autoren aus Bonn und der Region oder Autoren mit einem Bonner Bezug. Darunter meinem sehr bekannten und bedeutenden Namensvetter David Wagner. Das fand ich ganz toll, dass der mitmacht. Der war auch mal Bonner Stadtschreiber. Klaus Weise, unserem Intendanten. Und Freunden und Kollegen auch, die ich aus dem Vorstand des Literaturhauses kenne. Und meinen Beitrag will ich jetzt zum Abschluss, ich rede jetzt, glaube ich, schon fast noch nicht ganz eine Stunde, will ich Ihnen zum Schluss diesen Beitrag bringen, bei dem ich noch kurz den Hinweis geben will. Im September wird im Beethovenhaus es eine Ausstellung geben über die Zusammenarbeit zwischen Andy Warhol und ja, vielleicht nicht dem Beethovenhaus, aber Bonn, weil er einen Galeristen hatte, in Bonn, Hermann Wünschel. Und der war ein großer Anreger, der Hermann Wünschel, hat auch zusammen mit einem seiner Sozien, Ernst-Gerd Tuchel, hatte den ersten Katalog der Druckgrafik von Warhol gemacht, hier in Bonn. Und Andy Warhol hat dann auf Anregung von Wünschel dieses berühmt gewordene Beethoven-Plakat, das in Bonn oft gezeigt wird und reproduziert wird, gemacht. Und das war die letzte Arbeit von Andy Warhol, erst dann kurze Zeit danach überraschend verstorben. Mein Text hat den Titel Willy Brandt kommt in die Poppelsdorfer Allee. Mein erster Presseausweis, ausgestellt auf die Schülerzeitschrift. Ein ernster, fast trauriger Blick aus dem Gesicht mit den zarten Wangen. Unterschrieben vom neuen Direktor. Mit dem Stempel der Schule, darin das Wappen mit dem Rhein für den Landesteil Nordrhein, dem Ross für Westfalen und, kaum zu erkennen, der Rose für Lippe. Wo Mutter, mit 18 unverdächtig, den Fürsten hatte dolmetschen sollen, der aber genug Englisch konnte, um sich selbst mit dem britischen Offizier zu besprechen, den sie als Assistentin begleitet hatte. Ich begann neben der Schule als freier Mitarbeiter bei einer Lokalzeitung. Ich hatte mich beim Lokalchef vorgestellt. Der hatte, wie mein Klassenlehrer, nur noch einen Arm, hatte ebenfalls das Beethoven-Gymnasium besucht und kaum noch Haare auf dem Kopf. Sehr reserviert, im Sakko mit Krawatte, promovierter Volkswirt. Ich wurde in eine Buchhandlung geschickt, um einen Text zu dem Foto einer Schauspielerin zu liefern, die dort ihre Memoiren vorstellte. Das Foto machte der Pressefotograf. Die Schauspielerin signierte Exemplare ihres Erinnerungsbuchs und hieß Lilli Palmer. Sie hatte wegen ihrer jüdischen Herkunft ihr Engagement beim Theater verloren, war zuerst nach Frankreich, dann nach Großbritannien und schließlich in die USA ausgewandert. Sie hatte mit Regisseuren wie Alfred Hitchcock und Fritz Lang gedreht. Dem deutschen Publikum war sie durch Auftritte in Der Kommissar und Derrick bekannt. Jetzt stand sie da, Fingernägel zart rosa, Brille mit getönten Gläsern, in einer Jacke mit Bluse und weitem Kragen und sprach freundlich und ruhig über ihren Bestseller Dicke Lilli, gutes Kind. Den ersten Tag in Avignon ging ich in eine Patisserie. Hinter der Theke die Konditorin und ihre Tochter, Schürzen, weiße Kragen, gestärktes Oberteil. Ich verlangte, was ich vom Bäcker Grun in Endenich aus der Vitrine kannte, ein Baiser, das blassgelbe Gebäck aus geschlagenem Eiweiß und Zucker. Da erklärte mir die Konditorin sehr deutlich, das hieße Meringue und Baiser hieße so viel wie Ficken, wobei sie das Wort nicht in den Mund nahm. Ich so, peinlich war gar kein Ausdruck. Ich war verabredet mit einem Schulfreund, der schließlich nachkam, um mit mir von Avignon aus in ein Zeltlager des deutsch-französischen Jugendwerks nach Sanary-sur-Mer zu fahren. Dort schien dann frühmorgens das Licht hell durch die Leinwand und ich dachte abwechselnd an die Konditorin und an ihre Tochter, manchmal auch gleichzeitig. Wir hatten mit 17 keinen Führerschein, erkundeten die Region aber per Mitfahrgelegenheit und mit Bussen. Das Ehepaar Marc hatte auf einem Hügel sein eigenes Museum errichtet und zeigte Werke von Jean Arp, Wassily Kandinsky und Künstlern wie Joan Miró oder Georges Braque, die in Bonn von der Galerie Wünsche vertreten wurden, gleich am Eingang zur Prinz-Albert-Straße. Wünsches Kompagnon, Castor, hatte in der Nähe ein Pied-à-Terre in Saint-Paul-de-Vence. Mein Freund hatte bei ihm Passepartouts geschnitten. Der Lehrer, der mit uns den Revisor von Nikolai Gogol aufgeführt hatte, flog mit uns zu Beginn unseres letzten Schuljahrs nach Russland. In einer Iljuschin IL-62 der Aeroflot mit 4 am Heck angebrachten Strahltriebwerken. Statt eines zweiten Lehrers kam eine Studentin mit, die vorhatte, Lehrerin zu werden. Britta's Fächerkombination war Französisch und Geschichte. Bis auf den Diplomatensohn, der aus Santiago de Chile zu uns gestoßen war, konnte niemand von uns Russisch. Auf dem Flughafen befand sich im Heckbereich des Europajets der Lufthansa ausgefahren unter dem Leitwerk eine Fluggasttreppe. Die Stewardessen boten uns die lange entbehrten Zeitungen an. Als er so alt war wie wir jetzt, hatte Beethoven in Bonn eine Kantate für Soli, gemischten Chor und Orchester geschrieben. Da stiegen die Menschen ans Licht, da drehte sich glücklicher die Erd um die Sonne und die Sonne wärmte mit Strahlen der Gottheit. Yes. Britta war körperlich sehr viel kleiner als ich, im Gegensatz zu mir allerdings eine Erwachsene. Hinter sehr großen Brillengläsern erschienen ihre Augen ganz klar. Ich fiel in den Sitz neben ihr, wir lächelten uns an und umarmten uns. Erleichterung, Erlösung. Einen Monat nach der Rückkehr aus Russland rief ich Britta an, ob sie mich in eine Vorführung von Céline et Julie vont en bateau begleiten wolle. Der Film von Jacques Rivette wurde in Bonn erst aufgeführt und ich schrieb darüber für die Zeitung. Britta duftete nach Nivea. Ihre Jacke war aus Wolle in einer Farbe wie Milchkaffee mit schimmernden Knöpfen, die glänzten wie Perlmutt. Willy Brandt trifft Andy Warhol im Beisein der Presse, stand in der Einladung. Kommst du ein bisschen eher, hatte Castor gesagt, und ich war dann sehr viel früher gekommen. Castor war Hermanns Compagnon numero uno und sprach Französisch wie ein Franzose. Das half ihm sehr bei seiner Arbeit mit Künstlern wie Salvador Dalí oder Georges Braque, die in Bonn von der Galerie vertreten wurden. Hermann konnte kein Französisch, Castor so gut wie kein Englisch. Für mich zählte Englisch seit 5 Jahren als Hauptfach. Neusprachliches Abitur. Ein diesiger Winternachmittag auf der Allee, die hier etwa 60 Meter breit war, jeweils einspurig floss der Verkehr an den äußeren Rändern. Die Mitte bildete eine zertretene Wiese mit ein wenig Schneematsch. Am Ende der Allee die Galerie, gleich am Eingang zur Prinz-Albert-Straße. Ein weiß gestrichener Anbau, klein und modern, in einer Straße mit alten Fassaden. Im Erdgeschoss Empfang für die Presse mit Willy Brandt und seinen Sicherheitsleuten und Hermann und seinem zweiten Partner Hans Gerd, der so viel besser reden konnte als Hermann und Castor zusammen. Gedränge. Ich war im oberen Stockwerk bei Castor, wo wir auf die Polaroid-Session für das Porträt warteten, das Andy Warhol von Willy Brandt machen würde. Dort stellte Castor mich Andy Warhol vor. Und Andys erste Worte waren, Hi David, ganz sanft. I'm Andy. Hi Andy. I can talk to you, sagte Andy, ein wenig erleichtert nach all den Leuten hier mit ihrem Hotzenplotz Englisch. Hermann hieß bei ihm Herman the German. You can talk to Herman, sagte ich, um höflich zu sein. Yeah, I guess I can. I can't talk to Herman's partner though. What's his face, sagte Andy und verdrehte etwas die Augen. Sie waren blau. His name is Castor, like in Castor Oil. Gee, sagte Andy. Castor Oil hieß auf Deutsch Rizinusöl. He only speaks French. I don't speak French. Do you speak French? I do, sagte ich. Are you sure you're German? You're so dark, sagte er. I'm just 18. You might be Berber. Uh-huh. I'm a Leo. What sign are you? Scorpio? Wow. So this guy I'll be meeting, is he like famous? Very, very, very famous. He got the Nobel Prize. The Nobel. What for? Peace? International treaties? You know, countries we were at war with, like Russia? Yeah, Russia. Poland, the whole works. So what is he like? Very masculine, I guess. An adult. So is he gay? I guess not. A married man, he has had all these women on the side. His own people made him step down because of it. I thought there was a spy in his office. So you are familiar with his story. Andy lächelte schmal. Do people really call him Willy? That's what he calls himself. Do you know what a Willy is where I come from? Where are you from originally? Pittsburgh. Ich sah ihn erwartungsvoll an. A dick. A cock. Wieder dieses kaum merkbare Lächeln. People here wouldn't know that, sagte ich. Andy war genauso alt wie meine Mutter, 47. Meine Mutter kannte eine Menge Ausdrücke auf Englisch und auf Deutsch. Sie hatte als Teenager 2 Jahre für die British Army of the Rhine als Dolmetscherin gearbeitet. Ich erzählte ihm von meiner Mutter und wie wichtig sie für mich gewesen sei. Er sagte, seine Mutter Julia sei sehr wichtig für ihn gewesen, seine erste Zeichenlehrerin. Er hätte sie schließlich zu sich geholt nach New York. Vor 3 Jahren sei sie gestorben. Ich sagte ihm, wie schade es sei, dass ich von der Zeitung keinen Auftrag bekommen hätte, über den Termin heute etwas zu schreiben. »You watch and learn«, sagte er und stand dabei auf, um Willy Brandt zu begrüßen, der mit Hermann aus dem Erdgeschoss jetzt in den ersten Stock gekommen war. Andy hatte eine große Polaroid-Kamera mit Balgen, eine Art Ziehharmonika zwischen dem Gehäuse und der Linse. Im ausgeworfenen Foto waren alle Filmbestandteile integriert. Andy klickte und hatte ein paar Momente später schon das Sofortbild. Klicken, wedeln und ein wenig warten auf einen Schnappschuss von Willy Brandt. Andy kam ihm erstaunlich nahe, nicht viel mehr als 1 Meter. Hinter Andy stand Hermann, der die ausgeworfenen Bilder hielt. Die Polaroids hatten so eine Folie, die sich ein wenig rollte. Andy stellte sich mit Willy Brandt ans Fenster. Andy mit seiner Kartoffelnase und der transparenten Vollrandbrille aus leicht getöntem Acetat. Willy Brandt mit dem Gesicht eines Mannes, der gelebt hatte. Staatsmann. Beide schauten nach draußen ins Winterlicht auf die Kastanien der Poppelsdorfer Allee, vollkommen kahl. Andys transparente Brillenfassung ließ die winzigen Metallbeschläge im Inneren erkennen. Scharniere, Nieten, Drähte. Es war nicht mehr zu hören, was Andy und Brandt sagten oder ob sie zum Abschied überhaupt etwas sagten. Dann gingen Andy und Hermann ebenfalls die Treppe hinunter und folgten Willy Brandt mit den beiden Sicherheitsleuten zu den Fotografen. Sie würden sich nebeneinander aufstellen. Andy mit der Kamera in der linken Hand, in der rechten Hand ein Polaroid-Foto von Willy Brandt, der direkt daneben stand und so gleichzeitig auf dem Foto und real zu sehen war. Ein wenig sieghaft schaute er von den Fotografen weg, während Andy den Fotografen direkt ins Objektiv sah und sein Polaroid hochhielt, eines von denen, die er dann für sein Siebdruckporträt nicht verwendet hat. Zwischen den beiden Hermann, glatt rasiert, froh und mit offenem Mund so: »Oh my God, oh my God.« Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr habt mir eine Riesenfreude gemacht. Das sind alles Teile eines Projekts, an dem ich sitze, mit dem Arbeitstitel »Die unerhörten Jahre«. Und es ist toll, dass ihr heute Abend gekommen seid, um euch das einmal im Zusammenhang anzuhören. Und ich habe vorher versucht, ein bisschen zu erklären, wo ich herkomme und wie ich über die Literaturwissenschaft und die Literaturübersetzung dann schließlich zum Schreiben gekommen bin. Also ich bleibe noch ein bisschen hier. Herr Böttger, Sie werden jetzt sicherlich sagen, wie es weitergeht. Es gibt noch einen Büchertisch.
Ja. Erst lausche ich Ihnen noch. Und dann möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie uns Einblicke gewährt haben in Ihre Schreibstube doch ein wenig, was da so ein Work in Progress ist. Und Ihnen zuzuhören, hat mir Freude gemacht. Und ich glaube, denen, die hier waren, ist es ähnlich gegangen. Ganz herzlichen Dank. Und weil ich ja eine Buchhandlung bin, glauben Sie nicht, ne? Liegen hier einige Bücher und da muss ich Ihnen dieses Buch zeigen. Ich habe im Netz nachgesehen, Herr Eisermann. Dieses Buch wird im Netz für 128 Euro angepriesen. Ich habe gedacht, meine Damen und Herren, Sie können es hier zu einem Okkasionspreis bekommen. Ich gebe es Ihnen für 126 Euro. Und dann können Sie die jetzt alle kaufen, diese Bücher. Dann teilen wir uns das Vergnügen.
Das sind drei. Nein, das ist bitte für ihre hervorragende Arbeit. Ich habe die KI gefragt von Google und die KI hat mir wörtlich gratuliert dazu, dass ich zu Ihnen kommen darf und hat gesagt,
weil hier die Bücher teurer sind.
Und hat mir gesagt, die Bücherwände sind 5 Meter hoch, also es ist die Gelegenheit für Sie, für mich. Ne?
Also Sie bekommen die Bücher hier zu einem Okkasionspreis. Dieses Buch für 128 Euro würde ich Ihnen, was meinen Sie, vielleicht für 11,50 Euro verkaufen. Ja. Und wenn Sie noch 5 Euro drauf tun, dann sind es 15 Euro. Aber ich verrechne mich immer, Sie sehen, es wäre dann noch mehr. Also 15 Euro vielleicht anstatt 128. Ich könnte es natürlich mal versuchen zu versteigern. Ich habe ja noch nie eine Auktion. Ich wäre mal was, aber ich bin kein Auktionator. Und das hier, das ist ja ein ganz besonderes Buch. Seine Übersetzung. Dieses Buch wird durchaus schon gehandelt. Ich habe also im Netz mal nachgeguckt, der hat mir die Bücher ja vorbeigebracht. Dieses Buch wird gehandelt, durchaus zu einem relativ niedrigen Preis, aber dieses Buch muss etwas ganz Besonderes sein, denn es werden nur absolut zerlesene Exemplare angeboten. Das heißt, die Leute, die das anbieten, zwar bieten es zu einem relativ niedrigen Preis an, aber mit starken Gebrauchsspuren, mit Anstreichungen, also alle wichtigen Sätze, die er übersetzt hat, haben die angestrichen. Hier bekommen Sie, meine Damen und Herren, jungfräuliche Exemplare. Vielleicht, was meinen Sie, 8 Euro. Ich versuche es mal mit 8 Euro. Wenn Sie 9 Euro geben, bin ich auch zufrieden. Für 10 Euro mache ich Ihnen auch eine Anstreichung. Und er wird die ganzen Bücher ja signieren, bin ich aber sicher. Ein Problem gibt es mit diesem Buch. Dieses Buch ist noch lieferbar, Herr Eisermann. Und ich bin ja ein Verfechter des gebundenen Ladenpreises. Denn wenn der gebundene Ladenpreis aufgehoben wird, dann wird es solche Buchhandlungen wie meine nicht mehr geben. Deswegen ist der gebundene Ladenpreis ganz, ganz wichtig. Und der gebundene Ladenpreis dieses Buches beträgt nach wie vor 16,90 Euro. Ich habe eine Idee. Ich lasse die Bücher hier liegen und sie kommen in 10 Jahren wieder in meine Buchhandlung. Dann ist der gebundene Ladenpreis aufgehoben. Und wenn Sie Glück haben, kostet das Buch dann 5 Euro. Wenn Sie Pech haben, wird es dann schon bei Sotheby verarbeitet und kostet dann 200 Euro. Deswegen rate ich Ihnen jetzt das Buch einfach für 16,90 Euro zu kaufen und Sie fördern damit auch die Aufrechterhaltung des gebundenen Ladenpreises. Was ist das auch schon wieder? Das ist der Buchbeschwerer. Dieses wunderbare Buch mit Illustrationen kostet auch nur 8 Euro aus dem Wortschau-Verlag. Es kann natürlich sein, wenn Sie jetzt zugreifen, dass ich, wenn wir dort am Kassenmodul stehen, dass wir die Preise total durcheinander werfen und alles wieder vergessen haben. Aber wir werden schon miteinander klarkommen. Nur greifen Sie zu. Es ist wirklich eine Gelegenheit. Und er signiert die Bücher.
Also nur, das ist eine wunderbare Idee, aber wirklich nur für den, der das signiert haben möchte. Es gibt, vielleicht wollen Leute das wiederverkaufen.
Meine Damen und Herren, es war ein schöner Abend. Kommen Sie gut nach Hause und dort. Und meine Mitarbeiterin Rebecca steht dort am Kassenmodul und hat das Portemonnaie.
Ja, ich will Ihnen und Ihrer Mitarbeiterin Rebecca danken für die wunderbare Aufnahme, die ich hier gefunden habe. Es war nicht unsere erste gemeinsame Veranstaltung, aber es war die erste Veranstaltung, bei der Sie mir Gelegenheit gegeben haben, hier diese Texte zu präsentieren. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal in Zukunft Gelegenheit geben wird für mich, das Ganze in einem größeren Bogen wieder aufzunehmen. Ne? Wie gesagt,
das wäre sehr schön. Ja. Ich wünsche Ihnen das.
Und an euch alle ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Abend, an dem man natürlich lieber jetzt am Alten Zoll im Biergarten säße oder vielleicht bei uns in der Altstadt, wo es auch viele Gelegenheiten gibt, dass ihr hierher gefunden habt. Also vielen Dank.